Wie die Zeit vergeht. Jetzt haben wir schon den ersten Advent. Wer hätte das gedacht? Ich glaube, im Alter vergeht die Zeit ein bisschen schneller als in der Jugend. Da schaut man nur noch so zurück und sagt, wie geht das? Wie ist das passiert? Meine Frau und ich sind schon 47 Jahre verheiratet. Wir sind schon bald 48 Jahre. Und das war gerade neulich. Gerade kürzlich haben wir geheiratet. Und jetzt sieht man das an den Kindern und wie die Zeit vergeht. Das heißt, wir sollen uns ein bisschen mehr mit der Zeit rechnen. In die Zeit, die uns zur Verfügung steht, gebrauchen, um Gott zu ehren und mit in Gottes Wegen zu wandeln. Jetzt haben wir einen ersten Advent. Und wir haben auch Missionssonntag. So habe ich hier einen Vers oder zwei, die mir geholfen haben, das alles auf einen Nenner zu kriegen. Und zwar in Matthäus Kapitel 4, da sind es Vers 16. Das Volk, das im Finstern saß, hat ein großes Licht gesehen und denen, die saßen am Ort und im Schatten des Todes, ist ein Licht aufgegangen. Und zu der Zeit fing Jesus an zu predigen, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Mission, erster Advent. Jesus kommt bald. Und es sind viele Leute, die in der Finsternis sitzen und die ein großes Licht gesehen haben. In unserer Gemeinde haben wir im letzten Jahr 12 Iraner getauft, die alle aus dem Muslimglauben kommen. Tolle Leute. Und die ganz eifrig in der Bibel, arbeiten in der Bibel und sind dabei und toll. Also das gefällt uns. Und das sind Leute, die aus der Finsternis gekommen sind. Einer davon, Sale heißt er, der hat gesagt, ich lasse mich nicht taufen. Ich bin Moslem, das für mich, ich lese gern die Bibel, aber ich lasse mich nicht taufen, sagt er. Und wir mussten es akzeptieren. Alle anderen haben sich vorbereitet auf die Taufe. Wir haben alle den Termin und wo treffen wir uns und wo wird es gemacht, in einem Schwimmbad oder so. Und zwei Tage vor der Taufe kommt der Saleh und sagt, ich möchte mich auch taufen lassen. Über Nacht hat er eine Vision gehabt von Jesus. Und das ist etwas hier. Das Volk, das im Finstern saß, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die saßen am Ort und im Schatten des Todes, ist ein Licht aufgegangen. Advent. Jesus, der sich offenbart. Und das ist nicht der Einzige. Jetzt haben wir das mitgekriegt. Ich höre das von so vielen Seiten. Und jetzt kürzlich wieder, dass Menschen in Nordirak, in Iran Visionen haben. Die haben noch keinen Kontakt zu Christen gehabt, haben keine Bibel in der Hand und haben eine Vision von Jesus. Und reißen sich drum, um irgendwie in ein Bibelstudium zu kommen. Solche Leute haben wir kennengelernt. Und die dann irgendwo in Iran damals in großem Druck, in großen Problemen sich dann interessiert haben, um die Bibel zu lernen. Zum Beispiel zwei Schwestern, die sind zu einem Zeichenkurs gegangen, einen Malkurs in der Stadt. Das ist die einzige Möglichkeit, dass eine Frau mal alleine raus kann, weg kann von der Familie. Und also legitim dann irgendwo jetzt da unterwegs sein kann. Und dann waren sie da in dem Zeichenkurs. Nachdem also der Zeichenkurs vorbei war, das war bloß der Vorwand, sind die anderen gegangen. Und die Jesus lieb haben und gekommen sind, damit sie ein Bibelstudium haben können, haben die Bibel rausgeholt und haben Bibel gelesen. Ist ja toll. Und so manche Leute brauchen große haben Riesenprobleme, die Bibel zu lesen. Wie leicht haben es mir? Wir haben die Bibel am Nachttisch oder wir haben die Bibel im Regal. Wir können die lesen, niemand hindert uns. Oder doch, wann hast du das letzte Mal die Bibel gelesen? Na? Ich kam zu der Frau, wie hieß die, Lindner, irgendwo und habe mit ihr über die Bibel gesprochen. Und da kam, haben Sie eine Bibel? Ja, ja, da unten in dem Regal, sagt sie. Und dann hole ich es raus und da war das ein Gebetbuch. Und ich sage, Frau Lindner, das ist aber ein Gebetbuch, das ist nicht die Bibel. Da sagt sie, oh, dann schauen Sie mal da. Die hat also die Bibel nicht gelesen gehabt. Und als ich die Bibel rausgeholt habe, dann habe ich die aufgemacht und mache die auf und da war die eine Brille drin. Dann sagt sie, oh, die habe ich schon so lange gesucht. Wie gut haben wir es? Wir sind frei, wir können unsere Religion, wir können alles machen, wie wir das wollen und wissen gar nicht, wie gut wir es haben. Das ist Ausnahme in der Welt. Okay? Und dann sagt Jesus, tut Buße, das heißt kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Und das ist das, was wir haben. Eine Aufforderung von Jesus, nämlich das Evangelium weiterzugeben. Wir brauchen uns nicht entschuldigen, wenn wir selber nicht gegangen sind oder gehen. Jeder hat eine Berufung, das ein aktiver Christ zu sein. Und manche sind halt da, aber andere sind halt dort. Und wir können alle miteinander, um Mission möglich zu machen. Ihr habt jetzt den Christian und jetzt werden wir den hoffentlich Nachmittag sehen. Und der ist ganz, das ist ganz wichtig, dass er Gebetspartner hier hat und auch Leute, die Finanzen zusammenlegen, um Mission möglich zu machen. Dass ihr seid mitbeteiligt, ihr seid genauso wichtig wie der Christian und die Ute und die Kinder dort in Malawi. So, lasst euch da ermutigen, das zu tun. Das ist also Mission. Menschen, die in der Finsternis sitzen und dann schenkt Gott ein Licht, scheint in der Finsternis. Wow, das ist so wertvoll. Jetzt habe ich gelesen und ich gestehe, ich habe eine Andacht zu schreiben gehabt und da war ich in diesen Versen in Jakobus 2 und habe das gelesen und musste da eine Andacht zusammenstellen. Und das ist ein Text, der, toll, die ganze Bibel, das ist ein Geschenk, was da alles drin ist. Ist ja unwahrscheinlich. Lies mal und mach ein Studium, mach was immer du kannst, da rauszuholen. Da heißt es im Jakobusbrief, und das möchte ich jetzt lesen, Kapitel 2 von Vers 14. Was hilft's, liebe Brüder und Schwestern, können wir dazu fügen, wenn jemand sagt, er habe Glauben und er hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn selig machen? Wenn dein Bruder oder deine Schwester Mangel hätte an Kleidung und an der täglichen Nahrung und jemand unter euch spräche zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch und gebt ihnen nicht, was der Leib nötig hat. Was könnte ihnen das helfen? So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Aber es könnte jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeig mir deinen Glauben ohne deine Werke. So will ich dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Und dann geht's weiter. Und das gebe ich als Hausaufgabe auf, dass ihr das fertig lest. Der ganze Jakobusbrief, toll. Der Luther hatte Probleme mit diesen Versen. Denn in Römer 3, da heißt es, dass du gerecht wirst, allein, das Wörtchen allein, hat es geheißen, hat er dazu gesetzt, bedeutet aber aus Glauben. Gerecht aus Glauben und nicht durch Gesetzeswerke, sage ich jetzt dazu, Gesetzeswerke. Also, ich komme daher, ich bin so aufgezogen worden, du bist ein guter Mensch, dann wird Gott dich annehmen. Musst aber ein guter Mensch sein und musst auch was tun, um Gott zu ehren. Na, die Nachbarin ist gestorben bei uns und dann saßen wir Kinder beieinander und haben überlegt und haben beschlossen, sie kommt in den Himmel, denn sie war eine gute Frau. So irgendwie. Das ist, was heute Menschen hier so verstehen, dass du in den Himmel kommst, wenn du ein guter Mensch bist. Hoffentlich, das verstehen die Hindus auch in ihrer Art und andere Religionen auch. Okay, so ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Okay, ich glaube. Aber wenn ich glaube, dann wird das ganz bestimmt sichtbar sein. Das ist also nicht, dass wir durch unsere guten Werke dann einen Glauben haben, sondern dass durch den Glauben gute Werke entstehen, sichtbar werden. Die Frucht des Geistes, die Frucht deines Glaubens wird dann sichtbar. So, okay. Ich bin ein praktischer Christ, sage ich. Praktischer Christ heißt, ich bin kein theoretischer Christ. Ich bin nicht bloß einer, der liest und weiß und sagen kann, wo es steht oder so, sondern ich praktiziere, was ich in der Bibel lese. In unserer Missionsarbeit, meine Frau und ich, sie als Ärztin, ich als Pastor. Ah, da kommen die Kinder. Gut. Denen lassen wir. Müssen wir Platz machen. Ich als Pastor in Indien, was ich gepredigt hat, hat meine Frau praktiziert. So passt es zusammen. Deswegen haben wir geheiratet. Aber an mir liegt auch, dass ich praktiziert. Aber sie war eine praktische Ärztin, ne? Und somit hat sie also praktiziert. Christliche Barmherzigkeit. Und ich sag, es gibt keinen Christ, der nicht ein aktiver, praktischer Christ ist. Der nicht irgendwo, irgendwie das Wort, das er liest, anwendet. Hey, das ist Mission. Wir sind beschenkt durch das Wort Gottes. Die Gnade Gottes, die unser Leben verändert hat, das haben wir nicht für uns selber gekriegt, das haben wir gekriegt, damit andere durch euch, durch uns gesegnet werden. Ja, hey, ein Amen. Wir haben alle einen Amen. Gut. So ist ein Christ immer ein Geber. Jetzt haben wir gerade die Kollekte zusammen. Hätte ich vorher sagen sollen, ne? Ein Christ ist immer ein Geber. Hey, ein Nehmer ist immer ein Grantler. Das Wort kennt ihr, ne? Grantler. Das kommt aus Oberbayern. Habt ihr das auch hier, ne? Das sind Leute, die immer grantig sind. Grantig? Die immer unzufrieden sind. Geber sind immer freundliche Leute. Habt ihr das schon mal gesehen? Denkt mal nach. Ihr kennt solche Leute. Das sind Geber. Die haben immer eine offene Tür, die haben immer, ihr Lebensstil ist geben. Und das sage ich, dass ein Christ der Lebensstil des Christen ist, dass er gibt. Dass er, jetzt lass nicht nur an Finanzen denken, sondern er gibt sich hin, er denkt an den Nachbarn, er sieht, was los ist, er setzt sich ein, er hilft sofort. So, ist die Mission in Indien zuallererst eben durch, wie wir gesehen haben, Schulen, Krankenhäuser entstanden. Also nicht jetzt von unserer Seite her, wir sind in dieselbe Kerbe eingeschlagen, sondern die Mission in Indien hat angefangen oder wurde sichtbar, wurde erkannt an der Hingabe der Leute. Zum Beispiel Krankenhäuser. Dass da Leute kamen und haben Lepra-Patienten behandelt. Andere haben die nicht behandelt. Ich war mit einem Arzt gesessen in Nordindien, in seinem in seiner Praxis und die war offen nach vorne. Da kam ein Lepra-Patient vorbei. Ich kannte ihn. Ich saß da mit drin. Und der hat sein Haferl hingehalten, um was zu kriegen. Und der Arzt, der sorgt auch für Lepra-Patienten, der hat dann aus seinem, hinten der Büchse eine Lepra-Tablette, das war damals ein Dapson, genommen, hat es vor die Füße von dem Lepra-Patienten geworfen. Das war seine Art, Lepra-Patienten zu helfen. Er hat nicht angerührt. Er hat gesagt, bleib weg. Und so. Es war ja das Stigma. Viele Leute hatten Angst, haben heute vielleicht noch Angst, dass Lepra sofort ansteckend ist. Aber es ist nicht so ansteckend. Unsere Arbeit hat begonnen mit Lepra-Arbeit in Nordindien. Und ich denke jetzt da an unsere kleine Tochter. Die war so klein. Und da kam ein Lepra-Patient, den wir gut kennen, der auch Jesus dann akzeptiert hat. Und sie kam von hinten her und hat seine Beine umfasst und hat ihn so lieb gehabt, so irgendwie. Und der war so begeistert, dass jemand, so ein kleines Kind kommt und ihn anfasst, ihn anrührt. Und das ist das, was wir dann praktiziert haben, was wir immer praktiziert haben. Lepra-Patienten auch anfassen, umfassen und handschütteln, wenn da überhaupt noch eine Hand ist. Und lieb haben die Leute, damit sie wissen, sie sind auch eine Persönlichkeit. Und toll. Das ist also da der Unterschied. Krankenarbeit. Hohe Kaste Menschen, die haben unter Umständen, fassen sie nicht an. Zum Beispiel eine Geburt macht eine Fegerin von der Fegerkaste. Das ist nicht eine Unterkaste, das ist eine Nichtkaste. Und diese Leute, die machen dann die Geburten, die trennen dann die Nabelschnur und so weiter. Daher auch Infektionen und so weiter. Das macht die Frau, weil sie eine dreckige Frau ist und das ist eine dreckige Arbeit. Die Geburt findet auch auf dem Boden statt, nicht in einem Bett, nicht im Krankenhaus, sondern im Haus und so. Und so, das waren die Situationen. Und dann kamen die Christen und haben die genommen und haben die angefasst, haben sie ein sauberes Betttuch gelegt, haben sie gewaschen, haben für sie gesorgt. Toll, das ist überzeugend. Das ist praktischer Glaube. Das ist dem Glauben praktiziert. So hat es Jesus gemacht und so machen wir es. Und wir denken an die anderen. Naja, so sind Schulen und Kinderheime und Hungerprogramme, Katastrophenhilfen und alles Mögliche ist so entstanden durch die Christen, die von außen kamen einen Segen gespendet haben, den Segen weitergegeben haben. Ja, Geber sind fröhliche Menschen. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, lesen wir in der Bibel. Ich sage andersrum, ein Geber ist ein fröhlicher Mensch. Sieh das mal, schau mal an, die Leute, die geben, die freuen sich, dass sie geben. Da habt ihr bestimmt Beispiele und ich gehe jetzt vielleicht gar nicht so weiter in Detail. Aber ich sage jetzt mal so ein paar Dinge, die ich mir mal rausgeschrieben habe. Darf ich das vorlesen? Viele Menschen geben Geld aus, das sie noch gar nicht verdient haben, für Dinge, die sie gar nicht brauchen, um Leuten zu imponieren, die ihnen unsympathisch sind. Das sind die Deutschen, ne? Ich lese nochmal. Viele Menschen geben Geld aus, das sie noch gar nicht verdient haben, für Dinge, die sie gar nicht brauchen, um Leuten zu imponieren, die ihnen unsympathisch sind. Okay. Aber der Georg Müller, den kennen wir auch, Bristol, Kinderheime, ist ein Deutscher, aber der in Wales da Kinderheime aufgebaut hat. Gott bewertet unsere Gaben nach dem, was wir behalten. Am Ende deines Lebens bleibt die Frage, wie viel hast du nicht, wie viel hast du gegeben, sondern wie viel besitzt du? Am Ende ist die Frage, so wie auch der Haarschneider wird bezahlt für das, was er dran lässt, nicht was er abschneidet. Ne? Also, der Christ wird bewertet. Nein, geht noch weiter. Die Mutter Teresa sagt, wenn du gibst, was du nicht brauchst, das ist nicht Opfern. Na, das können wir auch festhalten. Oder der Martin Luther hat gesagt, ich versuchte Dinge festzuhalten und habe alles verloren. Und was ich in Gottes Hand gegeben habe, das besitze ich noch. Amen. Luther war ein gescheiter Mann. Und ja, der hat Gott erlebt und so vielen Dingen. Ein neues Wort, und jetzt möchte ich was vorlesen aus dem Spiegel. Habe ich gestern rauskopiert. Das ist aber jetzt nicht eine christliche Sache, aber das soll uns mal ansprechen und vielleicht können wir mal vergleichen. Das war am 16. November im Spiegel. Das überschrieben, Krieg führen kann jeder. Krieg führen kann jeder. Ohne Krieg auskommen, das kann jeder. Anyway, das ist es, die Überschrift. Als Deutschland und Schweden im Sommer damit begannen, große Zahlen muslimischer Flüchtlinge aufzunehmen, hatte das historische Bedeutung. Es war ein Werk der tätigen Versöhnung zwischen Orient und Okzident. Nie hat der Westen dem Islamismus eine größere Niederlage beigebracht, als in dem Moment, da er den unter Krieg und Terror leidenden Muslimen Schutz gewährte. Das sagt der Spiegel. Aber da können wir nochmal nachdenken. Man kann sich vorstellen, dass die Schergen des IS sich von diesem entwaffneten Akt der Selbstlosigkeit schockiert waren. Nichts ist für sie gefährlicher als der Verlust des Feindes. Okay, das wollen wir vielleicht jetzt nicht im Ganzen annehmen. Aber was mir jetzt da auffällt, ist, dass Deutschland die Arme aufgemacht hat für Leute, die sie gar nicht kennen. Damals Flüchtlinge kamen aus dem Osten. Das waren vielleicht Leute, die wir kannten. Das waren Deutsche hauptsächlich zuallererst und so. Und die wurden aufgenommen und irgendwie hat es geklappt. Und unter Schwierigkeiten. Aber jetzt hat Deutschland gesagt, kommt. Und ich sage, irgendwo ganz hinten, ganz unten, ganz innen drinnen, sind das christliche Werte, dass wir hier in Deutschland, und jetzt nennen wir ruhig die Angela Merkel, sagt, wir schaffen das. Kommt's und wir helfen euch. Und jetzt, ich mache keine Politik, jetzt vergessen wir die Politik, aber was ist die christlichen Werte, dass die Leute, die in München am Hauptbahnhof oder so, was wir jetzt so sehen, Passau und Freilassing oder so. Die Leute, die da helfen, sind vielleicht gar nicht aktive, gläubige Christen, aber sie kommen aus dem Christentum, sind geprägt aus dem Christentum. Und das Christentum hat diese Opferbereitschaft in das Fundament gegeben, dass wir sagen, wir haben etwas, was wir geben können und wir bleiben da nicht drauf hängen. Vielleicht zählt es wenn wir bloß die christliche Seite sehen, das andere können wir vielleicht vergessen. Politik ist eine dreckige Sache, leider. Obwohl einer, der nicht Politik macht, auch ein Politiker ist. Denn das ist eine Politik, keine Politik zu machen. Das müssen wir auch nochmal verstehen. Okay, so ein Geber ist ein fröhlicher Mensch. Und ich denke an den Zachäus. Zachäus war ein Nehmer gewesen, Zolleintreiber. Der hat den Zoll genommen von den Leuten, hat ein bisschen zu viel genommen oder absichtlich mehr genommen und so. Als ihm aber Jesus begegnet war und er eine Begegnung mit Jesus hatte, hat es geschnackelt, ist es genau umgedreht und er wurde zum Geber. Und hat gesagt, allen, denen ich verkehrt getan habe, den gebe ich vierfach wieder. Und wenn ich betrogen habe, den werde ich zurückgeben. Er ist Christ geworden. Ein Christ ist ein Geber, ist immer offen und wird nicht stehen bleiben bei dem, was er hat. Beispiel. Wir waren in Israel, Maria und ich, mit unseren Kindern und haben die verschiedenen Städten da besucht, haben uns ein Taxi genommen, so ein kleines gelbes Autochen und sind durchs Land gefahren. Da waren wir auch am Toten Meer. Das Tote Meer wird gefüttert von Jordanwasser. Ich weiß nicht, wie viel Liter, das spielt jetzt keine Rolle, riesig viel, weniger als zuvor, weil abgeleitet wird. Und dieses Wasser fließt ins Tote Meer. Tot, weil es bloß nimmt und nicht gibt. Hast du es mal mitgekriegt? Das ist kein Auslass bei diesem, das Wasser fließt nicht weg. Das bleibt da drin. Und so, sage ich, sind Christen, die nur Nehmer sind und keine Geber, tot. Lass mal so sagen. Denn die erleben nichts mehr mit Christus. Haben keine Freude, weil sie halt nur Nehmer sind. Nehmer sind immer Grantler, sind immer unzufrieden, im Englischen demanding, fordernd, brauchen noch mehr, haben nicht genug und so. Geber sind anders. Und da möchte ich mal noch mal einen Vers oder zwei dazu sagen. In Sprüche, die Verse kennt ihr. In Sprüche Kapitel 11, da heißt es, Vers 24, einer teilt reichlich aus und hat immer mehr. Ein anderer kargt, wo er nicht soll, und wird doch immer ärmer. Wer reichlich gibt, wird gelabt. Und wer reichlich tränkt, der wird auch getränkt werden. Also, einer der, ist ja toll, das ist Gottes Mathematik. Einer teilt reichlich aus und hat immer mehr. Und einer geizt, ist geizig, hält alles zusammen, kargt, wo er nicht soll, und wird doch ärmer. Bayerische Mathematik ist anders. Die bayerische Politik ist, ich sage jetzt, weil ich Bayer bin, oder sagen wir, wir als Deutsche oder so, wir kennen uns, wir reicher wird der, der skrupellos ist. Ich saß bei einem Computermann und da kam ein Anruf von einem Mann, der Hilfe brauchte, eine Fernbedienung von seinem Computer, Korrektur. Und der Mann, der hat geflucht und geschimpft. Und dann sagte der Mann, das sind die Leute, die vorankommen. Das ist wie Leute, die kämpfen und alles durcheinander schmeißen. In der Welt, dies Psalmen, haben wir alles zur Hand. Die kommen in der Welt voran. Aber Gottes Mathematik ist anders. Wer reichlich gibt, der wird gesegnet. Und wer zurückhält, der wird immer ärmer. Haben wir gerade gelesen. Okay, 2. Korinther Kapitel 6. Die Verse kennt ihr auch. Und wenn wir von dem Glauben sprechen, dem praktischen Glauben, dem angewandten Glauben. Paulus schreibt da, wir erweisen uns als, Kapitel 6, jetzt Vers 9, als die Unbekannten und doch bekannt, als die Sterbenden und siehe, wir leben, als die Gezüchtigten und sind doch nicht getötet, als die Traurigen, aber alle Zeit fröhlich. Habt ihr das schon mal mitgekriegt? als die Armen, aber die doch viele reich machen. Hey, das ist Gottes Mathematik. Ich lese das dann nochmal. Als die nichts haben und doch alles haben. Wir erweisen uns als die Traurigen, aber allezeit fröhlich. Als die Armen, aber die doch viele reich machen. Kennt ihr die Leute? Da kennt ihr auch Leute. Ich möchte eine Frau erwähnen. Ich war in Kiel, Schleswig-Holstein, als Marinesoldat und habe mich da bekehrt. Gott hat mir da Gnade geschenkt. Da war ich dann beim Aufbau von dem Missionszelt. Und das Ganze, das war Männerarbeit. Alle da angepackt und die Dinge aufgebaut, hingestellt und Ärmel hoch und immer feste und so. Da kommt Oma Jensen, eine alte Schwester von der Gemeinde. Die kommt dann so her und dann steht sie da und sagt, kann ich was helfen? Ich denke, Oma Jensen, das ist Männerarbeit. Da ist gar nichts, du kannst nichts tun. Na, vielleicht morgen können wir dann die Stühle abputzen oder so irgendwie. Okay, kann ich wirklich nichts tun, steht sie da. Und dann geht sie weg. Nach einiger Zeit über den Exerzierplatz in Kiel, großer Platz, sieht man ganz hinten, Oma Jensen kommt wieder. Und dann sagt jemand, du, die hat was in der Hand, geht mal einer ihr helfen. Und dann sind wir hintergelaufen und die Oma Jensen hat ein großes Tablett mit Broten gemacht. Also ich finde das toll. Die Oma Jensen, die war eine Geberin. Die hat nichts gehabt. Die war eine arme Frau, aber sie war eine Geberin. Also ich hab mich so gefreut über diese Frau. Für mein Leben ist die ein Vorbild. Für mich Oma Jensen. Der Pastor hat gesagt, geh doch könnt ihr nicht mit Oma Jensen beten. Sie lag in ihrem Bett, in ihrem Häuschen. Die Tür ist offen, könnt ihr reingehen. Wir als junge Leute sind dann gegangen und haben dann mit ihr gebetet. Dann saßen wir da, ein paar Lieder gesungen, haben ein bisschen gestottert im Lesen der Verse und versuchten sie zu trösten. Da lag die Oma Jensen auf dem Bett und hat die Hände hier gefaltet und hat gesagt, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Mehr konnte sie nicht sagen. Das hat uns angesprochen. Wir junge Leute, wir sollten gehen und sie trösten. Und sie hat uns getröstet. Sie hat uns gegeben. Durch ihre Art, durch ihre Zuversicht. In derselben Nacht ist Oma Jensen gestorben. Ich werde sie nie vergessen. Oma Jensen. Eine Frau, das war keine starke Persönlichkeit, eine einfache Frau in unserer Gemeinde, damals in Kiel. Als die Traurigen, aber allezeit fröhlich. Habt ihr schon mal gesehen? Ein Christ liegt im Bett und ist krank und du siehst in seinem Auge die Freude, dass er Jesus kennt. Der Bruder von unserem Koch ist gestorben. Da kam der Koch, ein ausgewachsener Mann, kam zu mir gelaufen und sagt, Marga, sagt er, er ist gestorben und springt in meine Arme. Habe ich ihn in der Hand gehabt. Und der war total zerstört, dass sein Bruder jetzt gestorben ist. Ein Christ hat Hoffnung. Was einmal an einem Grab von einem Christen. Ein Grab von einem Freund von mir, der an Krebs gestorben ist, damals in der Bibelschule. Und die Eltern standen da und hatten Tränen in den Augen und haben gesungen, wir werden uns wiedersehen. Wow. Der einzige Sohn in der Familie. Und die Leute haben einen solchen Frieden ausgestrahlt. Ich war bei anderen Beerdigungen und da war es genau das Gegenteil. Ein Christ ist ein Geber. Ein Christ ist ein fröhlicher Mensch. Ist einer, der hat mehr als die anderen. Und das ist, was zählt in der Mission. Wenn du in die Mission gehst, dann sind ja schon so viele Religionen da. Und die brauchen keine neue Religion, aber sie brauchen Jesus. Ja, das ist der Unterschied. Jesus, der Frieden mit dem Vater schenkt. Okay, das war's. Jetzt lese ich noch einen Vers. Und zwar ist es auch in 2. Korinther, Kapitel 8, Vers 9. Da heißt es, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Diesen Vers müsst ihr unterstreichen und mal nochmal nachdenken drüber. Er wurde arm für dich und für mich, auf dass wir reich werden. Und wir sind reich. Wir sind reich. Wir sind Erben Gottes, Miterben Christi. Wir sind Königskinder. Habt ihr schon mal nachgedacht? Wir waren im Schloss Neuschwanstein als Familie. Und isoliert, weit weg, kommen da zwei Indermädchen mit ihren Zöpfen da. Kleine, sofort erkennbar Indermädchen. Toll, habe ich gesagt, wo kommt ihr denn her? Und dann sagen sie, wir kommen aus Bonn. Und unser Papa kommt auch da. Euer Papa kommt, wer, sagen Sie, er ist der Ambassador, also der Botschafter von Bangladesch. Und dann kam er schon und die Mutter von den Kindern. Und dann habe ich die Hand geschüttelt und ich war so begeistert, den Botschafter von Bangladesch, ein großes Land, die Hand zu schütteln. Ich war so begeistert. Und dann, als ich wegging, habe ich gedacht, die Hand, die wasche ich nicht mehr. Ich habe dem Botschafter die Hand geschüttelt. Später kam mir, habe ich gedacht, der muss sich vielleicht seine Hände nicht mehr waschen, denn der hat mit dem Botschafter von dem König der Könige die Hand geschüttelt. Ja, Amen. Du bist kein kleiner Nix oder so. Du bist eine wichtige Person vor Gott. Naja, und so machen wir auch Schluss. Jetzt möchte ich fragen, bist du ein praktischer Christ? Man sagt auch, dankbare Menschen sind fröhliche Menschen, glückliche Menschen. Dankbare Menschen sind glückliche Menschen. Herr Winkler, wie geht's Ihnen denn? Da habe ich gesagt, unverdient gut. Na, das können Sie nicht sagen. Doch, unverdient gut. Ich habe es nicht verdient. Und ich kann vergleichen mit den Leuten, mit denen wir gewohnt haben. 37 Jahre in Indien. Uns geht's unverdient gut. Und lass uns neu dankbar sein für das, was Gott uns geschenkt hat. Uns geht's. Wie es uns geht, ist Ausnahme in der Welt. Vielleicht 80 oder 75% der Welt leben nicht halb so gut wie wir. Oder möge Gott uns Gnade schenken. Lass uns praktische Christen sein. Lass uns das praktizieren. Jetzt nachdenken und einander helfen, dass wir praktische Christen sind, deren Glaube sichtbar ist durch die Werke. Jetzt lass uns Werke tun. Der Worte sind genug gewechselt. Wie heißt es? So lasst uns Werke tun. Okay. Gott segne euch reichlich und betet für eure Missionare, denn Siegfried, wir kennen den gut, und sind so viele auf der Liste, für die ihr einstehen sollt im Gebet. Christian, was habe ich gesagt? Siegfried, für den könnt ihr auch beten. Das ist der Vater dazu. Das ist der Vater. Okay. Ja, Herr, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und das sind so viele Dinge. Wir sehen auch, dass unser Land, ein christliches Land, die Türen geöffnet hat für Leute, die aus einem anderen Glauben kommen. Herr, schenk, dass viele dieser Menschen dich finden. Nicht Deutschland finden, sondern dich finden.